Deutschlandfunk Kultur. Im Gespräch mit Katrin Heise.
Einen schönen guten Tag wünsche ich. Wenn Sie sich heute schon darüber geärgert haben, dass niemand außer Ihnen im Bus der älteren Dame einen Platz angeboten hat oder weil Ihr Nachbar wieder mal nicht gegrüßt hat, obwohl er Sie garantiert gesehen hat, wenn keiner die Tür aufhält, sondern eher dem Nächsten vor den Kopf schlagen lässt, dann haben Sie, ehrlich gesagt, wahrscheinlich einfach die alltägliche Unhöflichkeit unseres Miteinanders beobachtet. Mein Gast geht dagegen an. Er bemüht sich darum, die Manieren hochzuhalten, zum Beispiel mit Hilfe seines Buches über das Benehmen. Ich begrüße Enrico Brissa. Schön, dass Sie da sind, Herr Brissa.
Vielen Dank für die Einladung. Guten Tag, Frau Heise.
Schon die Worte Manieren und Benehmen klingen ja für viele extrem veraltet und ein bisschen steif und nach Zwang. Wonach klingen Manieren und Benehmen in Ihren Ohren?
Ich glaube auch, dass es ein Branding-Problem ist, dass wir etwas topaktuelles, modernes vor uns haben und mit der Begrifflichkeit des 18. oder 19. Jahrhunderts manövrieren. Höflichkeit ist ja eine Bezugnahme auf den Hof, das ist jetzt schon eine Weile her. Und Manieren, man sieht sofort verzopfte Figuren vor einem und dann kommt Kinderstube dazu, das ist auch nicht wesentlich moderner und dann schaltet man vielleicht schon ab. Was schade wäre, finde ich.
Was wäre denn ein gutes Wort?
Na, ich bin vielleicht nicht derjenige, der hier jetzt neue Wörter kreieren kann. Aber wenn man sich nicht auf die Regeln kapriziert, sondern auf die Werte, die dahinter stecken, dann wird es eigentlich klar. Dann geht es um Anstand, um Rücksichtnahme, um Respekt. Dann ist man sozusagen im traditionellen Wertekanon und hat dieses Manieren-Bezeichnungsproblem elegant umschifft.
Gehen wir mal an den Anfang einer Verabredung, Herr Brissa. Was ist wichtiger, ein freundliches Lächeln oder pünktliches Erscheinen?
Ich würde es mit beidem probieren. Also
ja.
Erstmal zusagen, Zusage einhalten, pünktlich erscheinen und dann ist eigentlich auch noch Platz für ein Lächeln.
Und das freundliche Lächeln macht eine Verspätung nicht wett?
Nein, also das stimmt natürlich. Wenn man sich allerdings verspätet hat, dann ist man vielleicht gut beraten, um Entschuldigung zu bitten. Das kann auch mit einem Lächeln erfolgen.
So, und dann wollen Sie mir, wir treffen uns, die Hand reichen. Und ich habe gerade gelesen, dass ich das derzeit lieber lassen soll. Und vielleicht zu Grippezeiten sowieso. Wie mache ich das jetzt, damit ich nicht unhöflich wirke?
Alle sozialen Regeln und Rituale und Symbole sind ja Teil unserer Kultur und nicht irgendwie ein festgelegter Kanon. Das ist wunderbar, weil man auch flexibel darauf reagieren kann. Und in der Tat ist die von mir auch geliebte Geste des Händeschüttelns vielleicht in Zeiten wie diesen eine, die man unter epidemiologischen Gesichtspunkten überdenken sollte, jedenfalls für die Zeit der aktiven Ansteckung. Und wenn man dann, Stichwort weltläufiges Benehmen, in andere Kulturen schaut, welche Begrüßungsrituale es noch so gibt, kann man vielleicht dem einen oder anderen was abgewinnen. Also ein Nasenkuss ist vielleicht auch nicht besser als ein Händeschütteln.
Im Moment glaube ich nicht.
Aber man kann sich verbeugen, die Hände falten. Es gibt also unendlich viele Möglichkeiten, das zum Ausdruck zu bringen, was man zum Ausdruck bringen möchte. Und ich habe gerade gesehen, dass es in Korea inzwischen auch eine neue Art der Begrüßung geben soll. Man muss ja vorsichtig sein, ich habe es nur auf YouTube gesehen, dass man sich mit den Füßen begrüßt. Das bringt natürlich in Sachen Infektionsschutz dann auch nur etwas, wenn die Beine lang genug sind, dass der Abstand auch groß genug ist.
Okay, gut, also flexibel ist da, glaube ich, das Stichwort. Ne? Wenn ich jetzt beim Weltläufigen bleibe und an andere Traditionen und vielleicht Religionen denke, die das Händeschütteln wiederum verbieten, wie umschifft man da so ein peinliches Zurückzucken?
Es ist ja nicht allein peinlich, es gab ja sogar Prozesse in Deutschland, ja,
Händeschütteln durchgesetzt wird.
Genau, ich glaube, ein Prozess war zwischen Eltern einer Schülerin und der Klassenlehrerin, die darauf bestand, die Hand geschüttelt zu bekommen. Und ich würde, glaube ich, davon abraten, diese Dinge so dogmatisch zu sehen und möglichst flexibel, ohne den Kern zu verleugnen. Also ich glaube, das schon interessant ist, was in einer Kultur üblich ist. Und man darf aber nicht vergessen, dass es auch eben in diesen interkulturellen Kollisionsfällen, ich möchte es ganz allgemein formulieren, Menschen mit anderen Regeln und Usancen gibt. Und dann muss man gucken, dass man eine möglichst konfliktfreie Art der Begegnung herstellt.
Vielleicht auch keine Machtfrage draus machen. Ne? Sie haben vorhin gesagt, Sie schätzen das sehr, das Händeschütteln.
Ja, ich finde, das gehört zu unserer Kultur. Es gab ja auch mal einen Innenminister de Maizière, der das auch ausdrücklich so unterstrichen hat. Und ich bin immer dafür zu haben, dass man tradierte Kulturen erstmal weiterlebt und nicht einfach zugunsten einer Hyperkultur oder so etwas Ähnliches aufgibt. Und da ist das Händeschütteln eben seit Urzeiten bei uns verankert. Und genauso respektiere ich es, wenn es in Japan eine sehr ausgefeilte Technik des Verbeugens gibt. Und das ist doch wunderbar.
Wir sind jetzt nochmal bei unserer Verabredung. Wir haben uns also getroffen, wir haben uns begrüßt und dann kommt eine dritte Person auf uns zu und ich müsste sie jetzt vorstellen. Aber ich habe den Namen vergessen. Ich weiß einfach nicht mehr, wie die Person heißt. Das ist natürlich auch eine extrem peinliche Situation. Wie mache ich das jetzt?
Ja, wenn man es sehr dogmatisch betrachtet, ist erstmal die Frage, ob es wirklich eine Vorstellung wäre oder nicht eine Bekanntmachung, wenn wir in einem Verhältnis der Ranggleichheit wären. Und das geht ja jedem so. Und dann ist es, glaube ich, vom Kontext abhängig, wie locker Sie damit umgehen können, ob man es plötzlich offen machen kann oder ob es tatsächlich, weil man sich jahrelang kennt, nur ein auf dem Schlauch stehen ist. Mhm. Da gibt es keinen allgemeinen Rat. Es ist ja auch schwierig, sich ständig neue Namen zu merken. Ich glaube, das ist auch ein Phänomen des Alterungsprozesses. Da hilft Übung.
Dankeschön für das Kompliment.
Das war auf mich selber bezogen. Dann hilft einfach die Übung, das sich vergegenwärtigen.
Mhm. Wir sind also mitten in einer Situation des Sich-Treffens. Sollte der Herr die Dame eigentlich an seiner rechten oder linken Seite zum Tisch führen, wenn wir jetzt in einem Restaurant beispielsweise sind?
Das haben Sie in meinem Buch gelesen, weil es ein Stichwort Ehrenplatz gibt. Und in der Tat ist es eben grundsätzlich, Ausnahmen bestätigen, die Regel so, dass der Ehrenplatz der rechte ist. Mhm. Wenn jetzt ein Herr zwei Damen ausführt, auf der Straße beispielsweise, dann würde er vielleicht eine rechts und eine links nehmen. Die Frage ist dann, welche rechts? Vielleicht die ältere oder die jüngere links? So, also da gibt es beliebig viele Spielräume, sich auszuleben. Aber im Grunde genommen ist es tatsächlich so, und das ist auch bei Platzierungen im öffentlichen Bereich so, dass man eben den höherrangigeren Gast rechts platzieren würde, grundsätzlich. Ist dann sehr komplex. Welche Tischform, wo steht der Tisch, wo ist das Fenster, wo sind die Türen und so weiter. Das ist also keine Sache, die man so apodiktisch festhalten kann, aber es ist ein Grundgedanke in unserer Platzierungskultur.
Da kriegt man ja schon fast wieder ein bisschen Angst, dass man das in dem Moment dann irgendwie durcheinander schmeißt. Und wenn dann vielleicht noch dazu kommt, dass die Dame sich überhaupt nicht zum Tisch führen lassen will, vielleicht auch gar nicht warten möchte, bis der Herr merkt, sie hat ihr Glas ausgetrunken und kann nachschenken, sondern das möchte sie alles selber machen, weil sie das sowieso spießig findet und emanzipiert ist. Wie finden Sie das?
Naja, in der Currywurstbude würde ich mich vielleicht nicht länger mit Platzierungsfragen aufhalten und mit der Frage, wer geht wo. Da gibt es, glaube ich, nur den entscheidenden Faktor, wer ist der Letzte in der Schlange und wann bin ich endlich dran. Und so muss man eben die verschiedenen Lebensrealitäten genau anschauen. Worum handelt es sich? Bei einer Hochzeit kann es vielleicht etwas förmlicher sein, beim Staatsbankett sowieso, wenn man sich mit Freunden in der Kneipe trifft, eher nicht. Aber vielleicht kann man auch da auf bestimmte Aspekte Rücksicht nehmen. Zum Beispiel, wenn man weiß, dass jemand auf einem Ohr schwerhörig ist, wird man sich bei der Platzierung ja überlegen, wo man sich hinsetzt, wenn man sonst sich nicht unterhalten kann und so weiter und so fort. Das sind Aspekte, die vor allem dazu dienen, eine Regelsicherheit, eine Ablaufsicherheit zu generieren, dass der Abend funktioniert. Und es soll eben ein möglichst gutes, befriedigendes Ergebnis sein.
Also ich wollte nämlich gerade fragen, wozu eigentlich diese ganzen Regeln? Also befriedigendes Ergebnis, alle sollen sich wohlfühlen.
Naja, also das ist die Grundfrage, was ist eigentlich Protokoll? Und Protokoll hat nach meinem Verständnis zwei wesentliche Aspekte. Es ist einerseits ein kommunikatives Instrument und andererseits eben ordnenden Charakters. Das heißt, Sie haben ein Instrument, mit dem Sie kommunikative Inhalte ausdrücken können, sei es in der Politik, in der Diplomatie, aber auch bei den Kirchen, Vereinen, Universitäten, wahrscheinlich auch öffentlich-rechtlicher Rundfunk. Und auf der anderen Seite Ablaufsicherheit dahingehend, dass es am Ende klappt, dass jeder weiß, was er tun sollte und was er unterlassen sollte, damit es keine unschönen Szenen gibt, dass man nicht weiß, wo man sich hinsetzen soll und so weiter und so fort.
Enrico Brissa kennt sich aus mit Manieren und Benimm, auch beruflich. Er ist langjähriger Leiter des Protokolls im Deutschen Bundestag. Herr Brissa, ich habe in Ihrem Buch gelesen, folgendes Zitat: Das diplomatische Protokoll ist der Stoßdämpfer der Weltpolitik. Das ist vom französischen Diplomaten Hervé Alphand. Wenn wir in dem Bild bleiben, sind Sie der Mechaniker?
Das wäre eigentlich eine ganz gute Beschreibung, ja. Vielleicht manchmal der Konstrukteur und Hersteller des Stoßdämpfers. Auf jeden Fall werktätig.
Wie eng ist denn Ihr Amt mit Manieren tatsächlich verknüpft?
Manieren und Protokoll sind zwei Paar Schuhe oder besser gesagt zwei Schuhe eines Paars, denn sie gehören schon irgendwie zusammen und zwar historisch völlig klar, aber auch in der Gegenwart. Und deswegen habe ich in dem Buch auf dem Parkett ja auch beide Bestandteile, Protokoll und Manieren, weil es untrennbar miteinander zusammenhängt. Sie können keinen Staatsbesuch organisieren, wenn die Leute nicht wissen, wie man sich gemeinhin benehmen soll. Aber trotzdem trennen wir das. Also wenn Protokollkolleginnen und Kollegen Manierenfragen gestellt bekommen, dann antworten sie gerne, bitte wenden Sie sich an den Allgemeinen Deutschen Tanzlehrerverband, der für Manierenfragen zuständig ist. Und insofern achten wir selber schon auf eine Trennung. Aber nehmen Sie mal die Anrede. Wir waren vorhin bei der Begrüßung bei der Anrede. Wie sprechen Sie jemanden an? Also erstmal, welches wäre der richtige Titel? Aber auch, wie spricht sich der Nachname aus? Manchmal, was ist überhaupt der Nachname? In anderen Kulturen gibt es ja so. Das sind alles Dinge, die man sich überlegen sollte, bevor man in einem offiziellen Kontext aufeinander trifft.
Das heißt, Sie stellen das alles zusammen und geben das dann den jeweiligen, also sind ja für den Bundestag zuständig, also den jeweiligen Abgeordneten, die irgendwo hinreisen, an irgendeinem Bankett oder so teilnehmen, zur Verfügung.
Ich habe jetzt ganz allgemein gesprochen vom Protokoll, weil ich auch gar nicht für die Abgeordneten im Einzelnen zuständig bin. Aber Protokoll, egal bei welchem Verfassungsorgan, ob beim Bundespräsidenten oder auch im Innenministerium, im Auswärtigen Amt oder auch bei uns im Bundestag, hat eben im Grunde genommen immer auch diese Aufgabe einer möglichst umfassenden Beratung in protokollarischen Angelegenheiten. Und da gehört so etwas wie die Anrede dazu. Wenn der Redner eine Rede hält, ist ja der Aspekt der Anrede kein unwesentlicher. Wenn Sie eine Rede vor großem Publikum halten und schon die Anrede ist nicht korrekt und Sie setzen Zuhörerinnen und Zuhörer zurück, das kann die falsche Reihenfolge sein, die falsche Titel. Das ist schon mal ein schlechter Start in die Angelegenheit.
Denn diese Regeln sind aufgestellt, um einen guten Ablauf zu gewährleisten, eigentlich ist es Kommunikation, es sind Kommunikationshilfen, diese Regeln, die sich zum Teil über Jahrhunderte tradiert haben. Regeln geben Sicherheit, aber in einer flexiblen Gesellschaft, in einer Gesellschaft, die sich permanent wandelt, müssen sich natürlich diese Regeln auch wandeln.
Selbstverständlich. Es gibt keine Gesellschaft, die sich nicht gewandelt hätte. Alle Regeln, ob rechtlicher oder auch sozialer Natur, sind einem Änderungsprozess unterworfen und soziale Regeln allzumal. Im Übrigen ist das auch eine Gemeinsamkeit wiederum von Protokoll und Manieren, dass beide ein kommunikatives Instrument sind und ordnenden Charakters, wie sie sich kleiden, wie sie einander begrüßen, wie sie miteinander reden. Das sind alles Dinge, die eine Botschaft haben.
Ja, aber die kann ich nur verstehen, wenn ich diese Regeln beherrsche. Und wenn ich die nicht beherrsche, dann verunsichern sie mich.
Ich glaube, es geht nicht so sehr ums Beherrschen. Das hat was Schulmeisterliches wie Kinderstube, sondern mir geht es darum, und so war das Buch auch konzipiert als Diskursanregung, dass man sich der Bedeutung von Regeln im Sozialen bewusst wird und ich wollte anbieten sozusagen auch einen Zeitraffer über die Entwicklung dieser Regeln, weil ich glaube, es kann nie darum gehen, dass wir alle Regeln aus dem FF beherrschen, zumal nicht die Regeln anderer Kulturen und dann wie ein Computer im Wege eines Algorithmus in einen Lebenssachverhalt reinkommen und die Regeln sozusagen anwenden. Das ist zum Scheitern verurteilt, da verheddern wir uns in einem Netz. Es geht darum, den Sinn der Regeln und die hinter der Regel stehenden Werte zu erkennen, um dann zu einer Entscheidung zu kommen, die zu einem selber passt.
Wenn ich die Regeln nicht beherrsche, kennzeichne ich oder mache mich natürlich auch erkennbar als eine, die nicht dazugehört. Also Regeln und Regelbeherrschung hat natürlich auch was mit Unterschieden und Unterschiede kenntlich machen zu tun. Also es ist natürlich auch, das ist natürlich eine ganz gefährliche Sache eigentlich in unserer Gesellschaft durchaus.
Das ist eine Kulturtechnik und es ist auch in den wirklich komplexen Definitionen der Kulturbegriffe ja auch immer klar, dass Kultur durch den normativen Charakter, durch das Definitorische etwas Abgrenzendes hat. Das,
genau.
Es ist so. Das ist aber nicht unbedingt ein Nachteil, sondern Sie können, wenn Sie das nicht mit einem Absolutheitsanspruch unterstreichen, ja in einen total kreativen Prozess miteinander treten, mit unterschiedlichen Vorstellungen der Kultur. Dann spricht man von Interkulturalität, Transkulturalität oder Multikulturalität. Und so ist es im sozialen Bereich auch.
Aber das macht man doch nur, wenn man souverän ist. Wenn man ganz souverän mit seinen Regeln umgehen kann, dann kann man auch andere zulassen, oder? Ist es nicht ansonsten wirklich ein Abgrenzungsmerkmal, das auch tatsächlich Rangunterschiede deutlich macht? Jedenfalls, wenn ich auf die Herkunft bestimmter Regeln gucke, dann war doch klar, dass deutlich gemacht wird, höfisches Benehmen und eben beispielsweise nicht höfisches dazugehören.
Absolut. Deswegen schreibe ich auch, dass bei uns in Deutschland, in der Bundesrepublik, dieser abgrenzende Charakter von Manieren ein vergleichsweise nicht so stark ausgeprägter war. Also soziale Regeln beinhalten immer eine Abgrenzung zwischen denjenigen, die die Regeln kennen, manchmal auch befolgen, und anderen. Und das ist tatsächlich so, wenn Sie in anderen Kulturen, auch in Europa, sich anschauen, was die Sprache allein auch für eine abgrenzende Funktion haben kann, auch im Britischen. Da gibt es ja das berühmte You and Non-You English zwischen der Upper Class und solchen, die nicht dazugehören, wo Sie durch die Benutzung einiger Wörter schon zu erkennen geben, wie sie aufgewachsen sind, zu welcher Klasse sie gehören. Das ist
Welche Schule sie besucht haben, welches College.
Das ist in der Bundesrepublik nicht so stark ausgeprägt gewesen, weil die Herkunft bei uns dem Anspruch nach eine untergeordnete Rolle haben sollte. Und damit sind solche exklusiven Klassenzuordnungen eben nicht so einfach zu vereinbaren. Es ging also um Aufstieg durch Leistung. Das war das Gründungsversprechen der Bundesrepublik. Das bedeutet natürlich nicht, dass es solche Unterschiede nicht gegeben hätte. Aber sie sind deutlich, glaube ich, abgeschwächter als Folge der historischen Zäsuren, die wir in der jüngeren deutschen Geschichte erlebt haben, als anderswo.
Aber glauben Sie nicht tatsächlich, wenn Sie Unsicherheiten beobachten bei Leuten, die beispielsweise nicht wissen, bei drei verschiedenen Besteckarten, mit welchem sie anfangen sollen oder welches Glas zu welchem Getränk, dass die genau deswegen unsicher sind, weil sie Sorge haben, erkennen zu geben, dass sie sich nicht auskennen?
Das war ja quasi...
Nein, ich meine das heute.
Ja, heute, das war quasi für mich die Grundmotivation, dieses Buch zu schreiben, war, dass ich ein Ausmaß an Verunsicherung erlebt habe über Jahre hinweg, der mich dazu gebracht hat, okay, da könntest du einen Diskursbeitrag zu schreiben, der auch hilft, zu einem souveränen Verhalten zu kommen, weil ich in der Tat das so oft erlebt habe, dass ich mit aus meiner Sicht relativ einfachen, wenn ich nicht banal sagen möchte, Dingen konfrontiert worden bin, wie mache ich das mit dem Besteck, mit den Gläsern und so weiter, dass ich mir überlegt habe, diese Verhaltensunsicherheit, die fand ich sehr, sehr interessant und bin auch der Frage nachgegangen, wo kommt das eigentlich her? Weil mein Eindruck war, dass das Ausmaß der Verunsicherung in der Bundesrepublik, in unserer Gesellschaft noch ein größerer war als in beispielsweise anderen europäischen Staaten. Und so bin ich der Frage nachgegangen, wo kommt das eigentlich her und kann man etwas dagegen unternehmen? Kann man etwas anbieten? Und ich wollte eben nicht so ein Papritz-Knigge-Kompendium schreiben mit lauter Regeln, mit der Bitte um geflissentliche Beachtung, sondern ich bin absolut der Überzeugung, dass wir alle erwachsene Menschen in einem freien Staat dann irgendwann unsere eigene autonome Entscheidung treffen sollen und können. Wir sollten es aber tun im Kontext der sozialen Realität. Also was bedeutet mein Verhalten, wenn ich mich so verhalte? Was bedeutet das? Bin ich bereit, die Sanktionen etwa in Kauf zu nehmen?
Die Sanktion, wenn ich das falsche Glas benutze?
Naja, es kann, ne, das um die Gläser, das mag es wohl auch geben, aber ich glaube nur in sehr exotischen nationalen Lebensverhältnissen. Aber wenn man sich daneben benimmt, das kann ja, das weiß doch jeder von uns, total unangenehm sein. Und das kann einem auch lange nachgehen. Also auch Erfahrungen aus der Kindheit können noch lange nachwirken. Und also angenehm ist es nicht, wenn man der Einzige ist, der sich nicht so verhält wie die anderen. Das kann man mögen, aber ich finde, man sollte wissen sozusagen, dass man es eben bewusst tut. Das ist mein Anspruch gewesen an das Buch.
Enrico Brissa ist 1971 in Heidelberg geboren. Wie wurde Ihnen, Herr Brissa, eigentlich Höflichkeit beigebracht?
Genauso wie allen anderen auch ist das ja am Ende eine Mischung aus Familie, Kindergarten, Schule und so weiter. Das ist ein lebenslanger Lernprozess, der ja nicht aufhört.
Wurde Ihnen dauernd gesagt, benimm dich?
Nee, ich glaube, bei mir das etwas Besondere ist vielleicht gewesen, dass ich durch meine deutsch-italienische Herkunft und noch ein paar andere europäische Einsprengsel verschiedene soziale Arten des Miteinanders relativ früh hautnah mitbekommen habe, dass man es eben anderswo anders handhabt. Und in Heidelberg war meine Kindheit so relativ normal. Und wenn wir aber in Italien bei meiner Familie in Norditalien waren, da waren die Verhältnisse dann doch ein bisschen aus Heidelberger Sicht antiquierter und konservativer und traditioneller.
Was heißt das? Was mussten Sie da tun oder wissen oder kennen als Kind?
Schon allein die unterschiedlichen Begrüßungsrituale, wer welchen Spitznamen hatte, wem man die Hand geben durfte und wem nicht mehr und wer einen küsste und so nicht. Und das, sagen wir mal, dass das eine. Das andere ist, dass der Kontext auch der Essen viel feierlicher war als in Heidelberg. Und meine Mutter hatte lange ihren ersten Wohnsitz in Genf und wir waren oft in der Schweiz. Und in der Schweiz verhält man sich auch nochmal anders.
Das haben Sie als Kind auch alles so mitbekommen.
Und das kriegt man ja mit, also wenn man sich dafür interessiert. Aber in der Schweiz selbst, das ist ja ein multikultureller Staat, gibt es ja auch Unterschiede zwischen den einzelnen Kantonen und Genf ist eben völlig anders als beispielsweise Bern.
Wenn Sie jetzt gerade gesagt haben, die Essen waren beispielsweise in Italien bei der Verwandtschaft immer sehr viel feierlicher, haben Sie das als Kind dann gemocht oder ist Ihnen dieses lange Essen, wo Sie wahrscheinlich ja dann nicht rumtollen durften, auch ziemlich auf die Nerven
gegangen? Ja, rumtollen, das stelle ich mir jetzt gerade vor. Das wäre, glaube ich, in der Tat nicht so gut möglich gewesen. Also schon das ganze Setting ist eben sehr viel musealer gewesen.
Und, musealer ist ja hübsch
und, die Kinder waren in erster Linie nicht die geborenen Konversationspartner bei Tisch. Deswegen war man froh, wenn es dann auch wieder vorbei war. Ich habe auch so 2-3 Erinnerungen an diese Zeit. Einerseits habe ich mal falsch eingeschenkt bei Tisch und andererseits hat eine Großtante mich gemaßregelt, weil ich den Käse falsch angeschnitten habe.
Das und wissen Sie heute noch?
Das weiß ich heute noch, weil es eben sowas ist. Das kriegt man nicht mehr aus dem Kopf. Und ich denke, wenn ich das heute beobachte, dass eine Kellnerin oder ein Kellner falsch einschenkt, dann ist das bei mir sofort präsent. Ich halte mich aber zurück, Verbesserungsvorschläge dann zu machen.
Ich stelle mir ja tatsächlich diese Situation dann als eine sehr unangenehme vor. Und also wenn ich mir zum Beispiel auch, was ich vorhin gesagt habe, welche Tante man küsst und welche man nicht küsst und so weiter. Heutzutage erzählen wir unsere Kinder doch, gerade was diesen Punkt angeht, da so in die Richtung eher, Tante XY darf dich nur küssen, wenn du das willst, selbst wenn die beleidigt ist.
Ja, ich will mit der Beschreibung dieser kulturellen Entwicklung jetzt keine Konkurrenz aufmachen zu Freiheitsrechten, insbesondere von Kindern. Also das ist völlig klar und Sie haben es ja vorhin auch erwähnt, das ist alles im Wandel. Und mein Großonkel ist noch im 19. Jahrhundert geboren gewesen, ja, also 1899, glaube ich, zwar, aber immerhin, meine Großmutter ist aus dem Jahr 1900 gewesen, das ist eine andere Zeit. Das darf man nicht vergessen, wenn man darüber spricht, dass das heute in der Berliner Kita anders zugeht, habe ich selbst im Kontext mit meinen Großtanten im Vorwort ja beschrieben, dass es da durchaus anders zugeht. Ich will es aber gar nicht so darstellen, als sei es schrecklich gewesen. Im Gegenteil, ich habe viel gelernt durch die Zeit dort. Und es war ja auch klar, dass man sich in Italien eben so verhält und in Heidelberg anders. Es gab also insofern auch keine Anwendungskollision. Und insofern ist das, glaube ich, eher befruchtend. Ich liebe das auch beim Reisen. Also wenn ich in andere Kulturen komme, finde ich, das ist mit ein entscheidender Vorteil, ist doch zu sehen, wie andere Menschen woanders miteinander umgehen. Also das ist doch viel interessanter als der schöne Strand und die heile Bergwelt, zu gucken, wie lebt man eigentlich vor Ort.
Sie haben vorhin Genf erwähnt, oder den Wohnsitz Ihrer Mutter. Sie war Übersetzerin, Dolmetscherin.
Konferenzdolmetscherin.
Das haben Sie auch häufig miterlebt. Das heißt, das Internationale war Ihnen eigentlich sehr geläufig, schon als Kind.
Das Internationale ist sicher ein prägender Faktor in meinem Leben. Familiär und auch beruflich heute sowieso, aber auch über den Beruf meiner Mutter und auch durch die Art und Weise, wie meine Eltern gelebt haben. Das Internationale ist, glaube ich, ein wichtiger Impuls gewesen.
Wussten Sie relativ früh, dass Sie in so einen Bereich wollen, wie Sie es jetzt dann gemacht haben?
Ehrlich gesagt, ja.
Was hat Sie gereizt?
Das Internationale, das, ob das in diesem Gewand oder jenem ist, das ist eine andere Frage. Aber ich war mir relativ früh, noch in den frühen Schulzeiten, sicher, dass ich in so eine Richtung gehen wollte. In etwas Staatliches, Internationales.
Sie haben Jura studiert. Wie sind Sie dann im Protokoll gelandet?
Am Ende sind es ja Zufälle, dass man von der richtigen Ausschreibung erfährt. Das war bei mir eine Kollegin, die mir gesagt hat, das Bundespräsidialamt sucht einen Protokollchef, bewirb dich doch da mal. Und dann habe ich ehrlich gesagt eher zögerlich reagiert 2010, weil ich dachte, ich sei viel zu jung. Ich war damals 39 und ich kannte die Amtsvorgänger und habe mich dann aber beworben in einem ganz normalen Personalauswahlverfahren, wie das heißt, und bin dann im Februar 2011 ins Präsidialamt gewechselt als Protokollchef. Aber ich war davor auch schon im Protokoll tätig.
Anstand Digital, so heißt eine Initiative, der sich mein Gast Enrico Brissa angeschlossen hat. Herr Brissa, Hate Speech fällt einem im Zusammenhang mit dem Internet eher ein als das Wort Anstand. Was macht die Initiative?
Die möchte genau diesen Sachverhalt umkehren.
Da haben Sie viel zu tun.
Beitragen zu einer Zivilisierung auch der digitalen Realität. Das ist eine Initiative der beiden Kirchen, die gefördert wird von der Staatsministerin für Kultur und Medien, Frau Professorin Grütters. Da sind eben viele Akteure unter einem Dach zu diesem Thema aktiv, dass man sich die Frage stellt, ob wir die Phase des Wildwuchses, die wir doch jetzt in den letzten Jahrzehnten erlebt haben, nicht ein Stück weit beenden sollten. Und mein Plädoyer ist ganz klar dann auch wieder ein Plädoyer für Regeln und dass man eben beiträgt durch diesen Diskurs zu einer, ich nenne das immer Einhegung, zu einer rechtlichen, aber auch sozialen Einhegung der digitalen Medien. Also wie können wir es gestalten, dass der Umgang und die unerschöpflichen Möglichkeiten der digitalen Realität besser in Einklang sind mit unserem Leben. Also die Nutzen mehren und die Lasten und Risiken minimieren.
Wie kommen Sie an die heran, denen der Anstand im Netz egal ist?
Ich kann Ihnen jetzt keine Patentrezepte präsentieren, aber ich glaube schon, dass es Erfahrungen gibt, auch positiver Natur, über die ich gelesen habe, dass Hate Speech Opfer die Täter direkt konfrontiert haben. Das war in der Presse, Frau Künast und andere mehr. Und dass sie da zu einem anderen Bild gekommen sind. Also dass das Anonyme in der Kommunikation aufgebrochen wurde durch eine direkte Konfrontation und dass man da zu einem Erkenntnisgewinn beigetragen hat. Ähnliches kann man sich mitunter ja auch versprechen von Gerichtsverfahren, aber natürlich nicht immer, das ist völlig klar. Das ist ein kultureller Prozess, der ja nicht auf Deutschland natürlich beschränkt ist. Es gibt ja keine Gruppe, die größer ist als die digitale Realität in der Welt. Und insofern ist es besonders schwierig, da mit Regeln Erfolge vorweisen zu können.
Und wie geht Ihre Initiative davor?
Na, bisher sind wir es gab die Auftaktveranstaltung und wir sind in einem Diskursprozess. Welche konkreten Ergebnisse das haben wird, werden wir dann sehen, wenn der Prozess weiter fortgeschritten ist. Aber ich glaube, allein die Debatte ist wichtig.
Mit wem treten Sie in den Diskurs? Wer redet mit
Ihnen? Also
Ihnen?
Das ist eine, jetzt bei der Auftaktveranstaltung beispielsweise, gab es eine Podiumsdiskussion, da ist dann eine Expertin für Hate Speech, eine Germanistin dabei, eine Vertreterin von einem großen sozialen Medium, von einem anderen Forschungsprojekt und so weiter und so fort. Und das Interdisziplinäre ist, glaube ich, so wichtig wie schwierig, weil die Bereiche eben voneinander getrennt sind. Das eine ist die rechtliche Bewertung, dann gibt es eine moralische, meinetwegen auch theologische Sichtweise, dann gibt es eine linguistische, eine technische, eine ökonomische und so weiter. Und diese Fäden müssen zusammengeführt werden.
Also es ist vor allem ein Diskurs, den Sie führen. Es ist jetzt nicht so, dass Sie praktisch sich einschalten im Netz und irgendwie
Doch.
Gegenrede üben oder sowas.
Es gibt ja auch eine Präsenz in den Social Media der Initiative. Und das ist ja der Debattenbeitrag muss heute auch in den sozialen Medien stattfinden. Völlig klar, sonst erreichen sie niemanden. Also wenn nur die Bekehrten sich treffen zu einer Podiumsdiskussion, dann ist wenig Erfolg wahrscheinlich. Aber ich glaube, durch eine Präsenz in den sozialen Medien und auch sonstigen Medien ist das schon sinnvoll.
Ihre Initiative oder die Initiative heißt Anstand digital. Anstand beginnt ja viel früher. Wir haben unser Gespräch mit einer Anrede begonnen, in der Kommunikation im Netz. Fehlt Anrede beispielsweise? Das hat schon was ganz wahrscheinlich für Sie erstmal Unhöfliches, oder? Wie gehen Sie vor, wenn Sie im Netz kommunizieren?
Ich habe neulich auf Twitter eine Profilbezeichnung gesehen, das fand ich ganz nett. Da schrieb jemand, ich sieze, wen ich nicht persönlich kenne, als Beschreibung seines Profils. Und so hat erstmal natürlich jedes soziale Medium seine eigene Kommunikationskultur. Ist ja nicht so, als seien die alle gleich. Also es gibt nicht nur den Unterschied zwischen analog und digital, sondern innerhalb der digitalen Netzwerke gibt es große Unterschiede. Und ich glaube einfach, dass das ein Diskurs ist, den man fortführen kann. Ich war in den ersten Jahren, also die E-Mail ist in etwa so alt wie ich, also nicht mehr ganz jung. Ja, ich glaube 71 wurde die erste E-Mail verschickt. In den ersten Jahren war ich also felsenfest davon überzeugt, dass es also völlig unmöglich sei, eine E-Mail anders zu schreiben als einen klassischen Brief. Ja, das sehe ich heute auch etwas relativierter. Also da geht es dann schon sehr darum, wer kommuniziert mit wem, worüber. Und die Masse der digitale Tsunami, der über uns einherbricht, der ist ja überhaupt nicht mehr zu bewältigen und schon gar nicht mehr mit den Vorstellungen eines im Entwurfsstadium konzipierten Briefes, der in einer Reinschrift gefertigt wurde, kuvertiert und zur Post gebracht wird.
Unvorstellbar.
So, also insofern gibt es natürlich einen Prozess, der zu Änderungen führt. Aber trotzdem sollte man sich immer im Klaren darüber sein, dass am Ende zwei Menschen oder mehrere Menschen miteinander kommunizieren. Und darum geht es ja.
Herr Brisser, Sie sind Vater von auch zum Teil schon erwachsenen Kindern. Müssen Sie eigentlich viel über Benehmen und Höflichkeit diskutieren und manchmal Ihre Vorstellungen verteidigen?
Also Sie sollten mal meine Kinder fragen. Das ist ja ein gegenseitiger, wechselseitiger Prozess, der nie aufhört. Und jeder, der in der Erziehung tätig ist, weiß ja auch, wie schwer es ist, den hohen Anforderungen der Kinder Genüge zu tun. Und deswegen glaube ich, ist völlig klar, dass jeder, der Kinder erzieht, auch mal einen Spiegel vorgehalten bekommt. Das ist aber jetzt kein gutes Vorbild oder so. Das ist in jeder Familie so. Und ich glaube ja auch, dass das geradezu fatal wäre, wenn man sich irgendwann zurücklehnt und sagt, so jetzt weiß ich alles, ich kann alles. Sondern man muss ja wach bleiben, um auch die Entwicklungen, gerade wir sprachen ja gerade darüber, die gesellschaftlichen, sozialen Entwicklungen eben im Blick zu behalten und nicht der Gefahr zu erliegen, mit den Maßnahmen und Erfahrungen der eigenen Kindheit, ich sage immer aus dem letzten Jahrtausend, heute ohne weiteres Kinder erziehen zu wollen. Es war nicht alles schlecht, das kann man auch sagen, aber ein wacher Blick bleibt hilfreich.
Und trotzdem, Höflichkeit ist nichts Unmodernes.
Überhaupt gar nicht. Überhaupt gar nicht. Und da ist auch wirklich alles Negative falsch am Platz, wenn man sich anschaut, wie auch in sozialen Medien eine Kontrolle durchaus ja schon auch erfolgt, kann man wirklich nicht pessimistisch sein. Also es gibt nicht nur dieses Hate Speech Extrem, sondern selbstverständlich auch die positiven Beispielsfälle. Und so ist es in der Jugend überhaupt auch. Also es ist kein Anlass, irgendwie ein Klaglied auf die Sittenlosigkeit der heutigen Jugend anzustimmen, denn das ist ja immer der Fall gewesen. Also seit dem 16. Jahrhundert gibt es ja diese Klagelieder, dass alles den Bach runtergeht und Sittenverfall, wohin man schaut und so weiter. Also in diese Falle würde ich nicht tappen.
Das sagt der Autor des Buches Auf dem Parkett. Enrico Brisser ist Protokollchef im Bundestag. Dankeschön.
Ich danke Ihnen.
Herr Brisser, für den Besuch hier.
Dankeschön.